Deutschlandfunk. Kultur heute.
Der Amerikaner T.C. Boyle schreibt nicht gerade optimistische Bücher. Und jetzt hat er dem Magazin Stern ein entsprechendes Interview gegeben. Zitat: Der Kollaps wird kommen. Überbevölkerung, Ressourcenmangel und Seuchen, die niemand in den Griff bekommt. Der Mensch wird aussterben. Er sei froh, dass er nicht mehr so viel Zukunft vor sich habe. Boyle will sich aber auf keinen Fall als Miesmacher verstanden wissen. Und deshalb erlaube ich mir dennoch jetzt, mich ungehemmt auf 25 Minuten Kultur heute zu freuen. Dina Netz begrüßt Sie dazu, unsere Themen. Die Gerufenen, so heißt die neue Ausstellung des Zentrums gegen Vertreibungen über die Geschichte deutscher Siedler in Ost- und Mitteleuropa. Hab Grieshaber und seinem Verhältnis zur DDR ist auch eine Ausstellung gewidmet in Reutlingen. Zwei Wochen nach dem Tod von Pina Bau stellen wir die Frage, wie geht man eigentlich mit dem Erbe einer Choreografin um? Und wir stellen eine pakistanische Kulturinitiative vor, die die Taliban bekämpft, mit Filmen. Vor ein paar Tagen ist der Münchner Historiker Manfred Kittel zum Direktor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ernannt worden. Das ist die, die im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof in Berlin einen Ausstellungs- und Dokumentationsort errichten soll, um an Flucht und Vertreibung zu erinnern. Diese ist eine Bundesstiftung und sie hat nichts zu tun mit der Stiftung des Bundes der Vertriebenen, obwohl die so ähnlich heißt, Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen. Und diese ist es, die vor 3 Jahren im Berliner Kronprinzenpalais die Ausstellung gezeigt hat, Erzwungene Wege, Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts. Nicht unumstritten, vor allem in Polen fand man, die nationalsozialistischen Verbrechen kämen zu wenig vor. Nun zeigt die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen eine neue Ausstellung am selben Ort. Die Gerufenen heißt sie und will über die 800-jährige Geschichte deutscher Siedler in Ost- und Mitteleuropa informieren. Thomas Fitzel hat sie gesehen.
Schon der Ausstellungstitel gibt die Richtung vor, die Gerufenen.
Dass die Menschen nicht mit Feuer, mit Schwert oder mit Panzern in diese Regionen hingekommen sind, sondern dass sie auf friedlichem Wege dorthin gelangt sind, dass sie gewollt waren.
Erika Steinbach, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, beim Presserundgang. Schon bevor der Besucher die eigentliche Ausstellung betritt, wird ihm deutlich gemacht, dass er sich hier wohlfühlen soll.
Wir haben ein Lindgrün als Hintergrund gewählt, als Grundfarbe, um einfach zu deuten, dass es etwas Lebendiges ist, etwas Positives ist.
Am Anfang steht das liebevoll nachgebaute Modell einer Ulmer Schachtel. Das war eigentlich ein Spottname für Flachkähne, die auf der Donau abwärts Güter und Personen beförderten und nach Gebrauch wieder zerlegt wurden, also ein Einwegschiff. Auf ihnen reisten auch die Donauschwaben in ihre neue Heimat. Auf der Texttafel erfahren wir, dass durch eine urchristliche Gütergemeinschaft auch Ärmeren die Reise ermöglicht worden sei. Darüber würde man nun zum Beispiel gerne mehr erfahren. Aber vertiefende Informationen sucht man hier oder auch im Katalog vergeblich. Auf einer interaktiven Karte werden die deutschen Siedlungsgebiete in Mittel- und Osteuropa dargestellt und danach hetzt der Besucher gewissermaßen von Region zu Region, der jeweils nur eine kleine Nische gewidmet ist und erfährt eigentlich nicht mehr, außer auch dort waren sie, die Deutschen. Und sie waren fleißig und haben Handwerk und Landwirtschaft betrieben, in Regionen, von denen er vielleicht noch gar nie gehört hatte. Das ist durchaus ein legitimes Anliegen, dem Besucher erst einmal einen Überblick über diese kulturelle Vielfalt zwischen Ostsee, Ural, Schwarzem Meer und Donau zu geben. Aber 800 Jahre mittel- und osteuropäische Geschichte hintergründig erzählen zu wollen, daran überhebt sich die Ausstellung komplett. Wilfried Rogasch, einer der Kuratoren.
Diese Ausstellung ist gemacht für ein großes Publikum, nicht für historische Oberseminare.
Als Ergebnis erhalten wir niedliche Heimatstübchen, einen bunten Bilderbogen von Ansichtskarten aus einer vergangenen Zeit. In der Vereinfachung liegt aber auch der Kern der Verfälschung. Zu einem Großteil erfolgte die Besiedlung tatsächlich friedlich, aber eben nicht nur. Je nach Epoche und Region geschah es auch mit Gewalt, Zwangsmissionierung und Unterdrückung der Einheimischen. Wir sehen Fotos baltischer Herrenhäuser, erfahren aber nichts über Herrschaft und soziale Verhältnisse. Das alles wird unterschlagen. Spannend hätte sein können, wie sich Kulturen und Sprachen gegenseitig durchdrangen, wie Polen zu Deutschen wurden und Deutsche zu Polen, je nachdem, was gerade günstiger war. Unterschlagen wird die unheilvolle Nachgeschichte, das Entstehen von völkisch-nationalistischer Wissenschaft.
Wir beschäftigen uns ja absichtsvoll nicht mit dem 20. Jahrhundert, weil es so kompliziert ist.
So wird ein vorgeblich naiver Blick auf die Geschichte geworfen. Die Ausstellung mag harmlos erscheinen, sie ist es aber nicht. Die Ulmer Schachtel steht nicht zufällig am Anfang der Ausstellung, erinnert sie doch an die Arche Noah oder die Mayflower der Pilgrim Fathers, die in ihr gelobtes Land nach Amerika reisten. Mit dieser Ausstellung möchte Erika Steinbach einen neuen deutschen Gründungsmythos schaffen. In der, Zitat, deutschen Ostsiedlung habe die Geburtsstunde der deutschen Kulturnation geschlagen im Zusammenwirken der oberdeutschen wie der niederdeutschen Stämme. Dies lesen wir zwar nicht in der Ausstellung, aber auf der Internetseite ihrer Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen unter dem Stichwort Begriffsbestimmung deutsche Ostsiedlung. Erika Steinbach dazu befragt.
Das ist Fakt. Ganz einfach. Schlicht und ergreifend. Das ist Faktum.
Den Text schrieb Ortfried Kozian vom Bukowina Institut, der statt von einer deutschen, von einer abendländischen Ostbewegung sprechen will. Prekär daran ist, dass er sich auf Wissenschaftler bezieht, die alle ihre Karriere während der NS-Zeit begannen, wie Georg Stadtmüller oder Robert Müller-Sternberg. Hier kann man wirklich das Gruseln lernen. Für Erika Steinbach alles kein Problem.
Nein, das sind alles anerkannte Wissenschaftler, die herangezogen worden sind als Fundament unserer Debatte im Bereich der Aufarbeitung der eigenen Geschichte und auch der europäischen Geschichte.
So wird auch diese Ausstellung eher Kontroversen auslösen, statt wirklich und umfassend aufzuklären. Schade. Thema und ebenso die Vertriebenen selbst hätten mehr verdient.
Sagt Thomas Fitzel. Er sah die Ausstellung Die Gerufenen in Berlin. Hab Grieshaber, das war dieser Mann mit den großen abstrakten Holzschnitten. Er gilt heute als Erneuerer des Holzschnitts nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl durch die Größe seiner Werke als auch durch ihre Eigenständigkeit und ihre expressiven Farben. Grieshaber hat sich viel mit seiner Heimat, der Schwäbischen Alb, beschäftigt, aber er war auch ein politischer Künstler. Und einen Aspekt dieses politischen Engagements stellt jetzt eine Ausstellung in Reutlingen in den Mittelpunkt, nämlich Grieshabers Beziehung zur DDR. Grenzgänger heißt die Schau und Christian Gampert hat sie gesehen.
Der Holzschneider Helmut Andreas Paul Grieshaber, genannt Happ, verstand sich als politischer Künstler. Immer galt seine Sympathie den Unterdrückten, insbesondere denen der Dritten Welt. Inwieweit allerdings Grieshabers politische Analysefähigkeit mit seinen hehren moralischen Ansprüchen Schritt halten konnte, ist eine ganz andere Frage und sie bleibt auch in der Reutlinger Ausstellung relativ ungeklärt. Das Kunstmuseum Spendhaus in Reutlingen hat jetzt nämlich im Nachklapp zum 100. Geburtstag und unter dem Titel Grenzgänger Grieshaber ein kompliziertes Kapitel aufgeschlagen, Grieshaber und die DDR. Dabei ist von vornherein klar, dass die Reutlinger ihrem Hausheiligen nicht wirklich vors Schienbein treten wollen. Grieshaber arbeitete über Reutlingen auf der Achalm und weite Teile seines Werks sind dem Spendhaus anvertraut. Allerdings drückt man sich auch nicht um die Probleme herum, die man mit Grieshabers DDR-Fahrten haben kann. 26 Einzelausstellungen, die vielen Gruppenausstellungen nicht mitgerechnet, hatte der Holzhauer in der DDR, die proletarisch-handwerkliche Erdung des Holzschneidens liebte, zwischen 1966 und 1981. Grieshaber hat sich dort nicht angebiedert, aber er hat auch nicht groß den Mund aufgemacht. Stille Diplomatie nennt das die Ausstellung. 1965 hatte sich Grieshaber in Leipzig an der internationalen Buchkunstausstellung beteiligt. Daraus entstand die sogenannte Schwaben-Connection. Der Lektor Rudolf Meyer vom Dresdner Verlag der Kunst und der Typograf Albert Kaper, Rektor der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, stammten aus Stuttgart, Grieshaber aus Reutlingen. Man beschloss eine Zusammenarbeit. Grieshaber schnitzte in Reutlingen, gedruckt wurde in Leipzig. Aus dieser Kooperation entstand eine der wichtigsten Arbeiten Grieshabers, der 40-teilige Totentanz von Basel. Künstlerisch ist das Grieshaber at his best, schablonierte, halbabstrakte Formen, die sich zu einer kantigen Gegenständlichkeit fügen. Der Bezug auf die Leiden des Zweiten Weltkriegs ist klar und trotzdem ist zu fragen, was Grieshaber 5 Jahre nach dem Mauerbau und 2 Jahre nach der Bitterfelder Konferenz bewogen hat, dem Bonzen- und Stasi-Staat seine Aufwartung zu machen. Für ihn war das Rückbesinnung auf das humanistische Erbe. Nun, auf den Humanismus beriefen sich auch in der DDR Hinz und Kunz und vor allem die Parteischriftsteller. Der politisch vermutlich naive Grieshaber reflektierte so grob, wie er schnitzte. Die allegorischen Gestalten des Totentanzes sind Figuren aus einer Welt, in der es noch gut und böse und moralisch erhobene Zeigefinger gab. Und in einer wichtigen Frage hat Grieshaber offenbar DDR-Positionen übernommen. Nach dem verlorenen Sechstagekrieg der arabischen Staaten gegen Israel gab es in der DDR DIN A2 Handdrucke des Holzschneiders mit dem Slogan »Helft dem roten Halbmond« zu kaufen, also dem arabischen Roten Kreuz. So bekommen auch die wunderbar rhythmisierten, klaren Formen und Schattenrisse, die Grieshaber 1978 zum 20. Jahrestag der kubanischen Revolution gestaltet hat, einen Beigeschmack. Man kann auch mit der Darstellung von Partisanen, Verhaftungen und Hinterhalten zum Kaisergeburtstagsdichter werden. Dazu passt, dass Grieshaber mit Hingabe politisch einwandfreie Dritte Weltdichter illustrierte, am liebsten Pablo Neruda. Und irgendwann hat er sich dann in der DDR in schlechte Gesellschaft begeben. Zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution 1977 gestaltete er eine Mappe, zusammen mit den DDR-Staatskünstlern Bernhard Heisig, Werner Tübke und Willi Sitte. Technisch große, politisch eher Kleinkünstler. Grieshaber, da muss man gerecht sein, hat aber auch manch schräge BRD-Kulturschaffende auf DDR-Biennalen geschleust, Horst Antes etwa oder Josua Reichert. Und er hat kritischen DDR-Intellektuellen bei uns die Tür aufgemacht. Rührend sein Plakat zur Marbacher Lesung von Volker Braun 1980. Rührend selbstironisch aber auch eine Fotografie. Hab Grieshaber auf dem Dresdner Zwinger mit Brezhnev-Mütze und Mantel. Ja, es war kalt in Deutschland damals.
Zu sehen in der Ausstellung Grenzgänger, Grieshaber und die DDR in Reutlingen. Christian Gampert hat sie für uns besucht. Wenn man in diesen Tagen durch das sommerlich-touristische Paris spaziert und von der Ile de la Cité aus die Seine überquert, dann trifft man am Théâtre de la Ville überraschend eine Bekannte. Pina Bausch steht da schlicht auf einem Plakat und es lädt dazu ein, im November die Stücke Vollmond und Mazurka Fogo zu sehen. Wie lange wird das noch so gehen, überall auf der Welt unverhofft auf Pina Bausch zu stoßen, fragt man sich da. Dass die bestehenden Stücke immer weiter gespielt werden, das kann man sich ja gerade noch vorstellen. Aber was kann es überhaupt nach dem überraschenden Tod der Choreografin vor 2 Wochen noch Neues geben? Wie kann sich ihre Kompanie weiterentwickeln? Nathalie Kurt ist diesen Fragen nachgegangen, auch an Pina Bauschs Wirkungsstätte Wuppertal.
Die Kultfigur der internationalen Tanzszene ist nicht ersetzbar. Dessen ist man sich natürlich auch in Wuppertal bewusst. Stattdessen will man sich auf Potenzial aus den eigenen Reihen konzentrieren und es gibt ein gut ausgestattetes Archiv mit Videomitschnitten und Kostümentwürfen, auf das allerdings nur das Tanztheater Wuppertal Zugriff hat. Pina Bausch selbst hat seit Jahren indirekt vorgesorgt, zum Glück. Sie hat enge Verbindungen aufgebaut, zu dem Franzosen Dominique Merci etwa, der seit Anfang der 70er Jahre festes Mitglied im Tanztheater Wuppertal ist, oder zu der Australierin Joanne Endicott, Pina Bauschs Assistentin und Probenleiterin. Konkrete Namen nennt das Tanztheater selbst allerdings nicht. Wahrscheinlich will man den Sommer abwarten, Kräfte sammeln und keine Schnellschüsse abfeuern. Richtig so. Aber welche Möglichkeiten hat ein Tanztheater mit weltweitem Renommee überhaupt, nach dem Verlust der Spitze die Spitzenposition zu behalten? Macht man so weiter wie bisher? Das ist eine Möglichkeit, die gut gehen kann, aber nicht muss. Ähnliches hat man in Leipzig versucht. Man wollte das Erbe des 2005 verstorbenen Ausnahmechoreografen Uwe Scholz für die Nachwelt retten. Er nannte Paul Chelmer, den erstklassigen Tänzer und langjährigen Ballettmeister, zu seinem Nachfolger. Die Tanzwelt war erleichtert über diese Entscheidung, man sah die Verantwortung in guten Händen. Umso größer das Staunen, als man vor kurzem Chelmer nach nur 3 Spielzeiten wieder feuerte. Vielleicht ein trauriges Ende für die Choreografien von Uwe Scholz. Der behutsame Übergang mit dem Ziel, großes künstlerisches Erbe zu retten, kann aber auch gut gehen. So wie bei Kurt Jos, dem Lehrer von Pina Bausch und seiner berühmten Choreografie »Der grüne Tisch« von 1932. Die studiert heute nämlich Anna Markart ein, die Tochter von Kurt Jos. Und das ist genau der Punkt. Man braucht Zeugen. Zum Beispiel Solisten, die wichtige Rollen in einem Stück getanzt haben. Außerdem nach Möglichkeit eine Stiftung, die das Erbe verwaltet. Dafür gibt es gelungene Beispiele. Ein Trust verwaltet den Nachlass von George Balanchine. Balanchine hat Choreografien speziell für Film und Fernsehen ausgerichtet und in die Zukunft gedacht. Oder Merce Cunningham, dessen digitales Notizbuch möglicherweise schon zu seinen Lebzeiten als Fundus in die Ballettgeschichte eingehen wird. Aber seien wir ehrlich, wer jemals eine Choreografie im Fernsehen oder auf DVD angesehen hat, der weiß, mit dem Original hat das nur noch bedingt zu tun. Atmosphäre, Wirkung von Raum, Licht und Musik, selten ein wahres Erlebnis. Bleibt noch der totale Bruch. Der droht demnächst dem Nederlands Dance Theater. Im kommenden Oktober verabschiedet sich Jerzy Kilian als Hauschoreograf von seiner Kompanie. Als Leiter der legendären holländischen Gruppe hat er sich schon länger zurückgezogen. Danach versuchten Nachwuchsdirektoren, die Lücke zu schließen, was nicht gelang. Der neue Direktor der Marke NDT heißt nun Jim Vincent. Vincent war zuvor Manager von Disneyland Paris und ist derzeit Direktor der New Yorker Tanzunterhaltungstruppe Hubbard Street Company. Tanz-Entertainment als Zukunftsperspektive? Nein, danke. Dann lieber doch existierende Bausch-Choreografien mit Bausch-Leuten, solange es noch geht. Wie lange? Das weiß im Moment keiner.
Anmerkungen und Fragen von Nathalie Kurt zu der Schwierigkeit, das Erbe von Choreografen zu bewahren. Die Pina-Bausch-Uraufführung, die für Frühjahr 2010 zunächst noch angekündigt war, die soll es übrigens nun offenbar doch nicht geben.
Wahrlich, für Anna Akhmatova. Wem es ein Wort nie verschlagen hat, und ich sage es euch, wer bloß sich zu helfen weiß und mit den Worten, dem ist nicht zu helfen. Über den kurzen Weg nicht und nicht über den langen. Einen einzigen Satz haltbar zu machen, auszuhalten in dem Bimbam von Worten. Es schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt. Ingeborg Bachmann.
Der Iran, der verdrängt im Moment die anderen Krisenherde dieser Welt ziemlich aus den Schlagzeilen. Das gilt zum Beispiel auch für Pakistan. Dabei gäbe es von dort sogar sowas wie halbwegs gute Nachrichten. Vor 2 Tagen hat die pakistanische Regierung begonnen, Flüchtlinge aus der Swat-Region dorthin zurückzubringen. Die Gegend liegt im Nordwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan. Ende April hatte das pakistanische Militär eine Offensive gegen die Taliban dort gestartet. Vor den Kämpfen waren knapp 2 Millionen Menschen geflohen. Die Kämpfe waren vergangene Woche abgeebbt und am Montag hat die Regierung also begonnen, die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzubringen. Gestern schon haben die Gefechte aber wieder angefangen und gerade heute hat Al-Qaida die pakistanischen Moslems zum Dschihad aufgerufen. Die Rückkehr der Flüchtlinge läuft entsprechend zögerlich. Kein Wunder, viele haben Angst. Diese Angst vor den Taliban will der pakistanische Friedensaktivist Mohammed Wasim nicht einfach mehr so hinnehmen und er setzt sich mit Kultur gegen die Taliban zur Wehr. Kai Küstner stellt ihn vor.
Die Kameraführung in dem Video ist etwas wackelig, aber die Botschaft ist umso klarer. Menschen demonstrieren auf der Straße gegen Islamisten, schreien Slogans wie »Taliban, Feinde Pakistans« oder zerschlagt die Taliban. Passiert ist das vor ein paar Monaten auf den Straßen Lahores, weil die Menschen offenbar die Nase voll hatten von Anschlägen, auch in ihrer Metropole. Pakistan ist unser Land, das ist nicht das Land der Taliban, sagt dieser junge Mann. Hier steht Pakistans nicht zu unterschätzende Zivilgesellschaft auf und marschiert auf die Straße. Der sogenannte People's Walk von Lahore war eine unmissverständliche, aber seltene Form des Protests gegen die Extremisten. Noch vor ein paar Monaten herrschte Grabesstille zum Thema Taliban, als hätten die Menschen eine Art Schweigegelübde abgelegt. So hat das auch der Friedensaktivist Mohammed Wasim empfunden. Die Angst ist die stärkste Waffe, die die Extremisten in der Hand haben. In dem Moment, in dem die Angst gebrochen war, kamen die Menschen nach draußen. Es war eine sehr kleine Gruppe in Lahore, aber die hat gesagt, nein. Wasim hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Hilfe künstlerischer Ausdrucksformen zu mobilisieren. So schickte er zum Beispiel seine Schützlinge, die er gerade an der Kamera ausgebildet hatte, hinaus, um nicht nur den Marsch von Lahore zu filmen, sondern auch die Meinung der Menschen in anderen Landesteilen zu den Taliban einzuholen. Wir sind auf die Straße gegangen und haben gefragt, was haltet ihr von denen? Und zwar Menschen aus allen Schichten, einige arm, einige sind Rikscha-Fahrer oder Friseure. Sie alle haben gesagt, die Taliban sind gegen uns, die töten unsere Mitmenschen. Sie sind gegen Religion, sie sind gegen den Islam und sie sind gegen Pakistan. Um diese Botschaft weiter zu verbreiten, haben Wasims Kameraleute die Umfragen geschnitten und auf der Plattform YouTube untergebracht. Die Welt soll sehen und hören, dass die Stimmen der Protestler lauter sein können als die Bomben der Taliban. Wasim hat mit Hilfe seiner in Lahore angesiedelten Organisation nicht nur Theatergruppen im ganzen Land gegründet, er schult jetzt auch die sogenannten Menschen von der Straße im Umgang mit Medien. Sie lernen Kameraführung, Schnitt, Ton und so weiter, benutzen die Kamera als eine Art Schutzschild gegen die Verletzung von Menschenrechten. In 15 Distrikten haben wir den Leuten Kameras gegeben. Jetzt machen sie ihre eigenen Filme. Die haben jetzt richtige kleine Menschenrechtsgruppen gebildet. Angefangen hat Wasim vor fast 10 Jahren mal damit, im ganzen Land Theatergruppen zu gründen. Sogenanntes People's Theater, bei dem die Zuschauer nicht tatenlos zusehen, was die Schauspieler ihnen so vorführen, sondern bei der sie selbst gefordert sind. Übrigens auch und gerade in der unruhigen Nordwestprovinz, in Regionen nicht weit vom bis vor kurzem schwer umkämpften Swat-Tal. Die Menschen sind da sehr konservativ, aber als wir mit unserem Theater kamen, haben wir keine einzige Beschwerde bekommen. Sie wollten alle mitmachen. Als die Geistlichen versuchten, sie zu stoppen, sagten sie, nein, wir wollen das. Im Moment scheint die öffentliche Meinung Wasims Anliegen zu fördern. Dass die Taliban den Pakistanis die Kehlen zudrücken und diese zum Schweigen verdammt sein sollen, will er nicht hinnehmen. Dass diese Stimmung in einem Land, in dem Millionen in der Schule zu Islamisten erzogen wurden, nicht so bleiben muss, ist ihm auch klar. Aber genau deshalb ist er ja so aktiv.
Kai Küstner über Mohammed Wasim und seine Art des Kampfes gegen die Taliban in Pakistan. Hier folgen jetzt noch die Kulturnachrichten vom Tage. Heute hat sie Katja Lückert.
Bis zum letzten Augenblick probte er auf der Bühne des Warschauer Nationaltheaters die Rolle des Eugenius in Slawomir Mroszeks Klassiker des absurden Theaters mit dem Titel Tango. Zbigniew Sapaciewicz war einer der bedeutendsten polnischen Schauspieler. Er debütierte 1956 und brillierte über 5 Jahrzehnte lang immer wieder als Charakterdarsteller mit Hang zum Intellektuellen auf den großen Bühnen seines Landes. Internationale Bekanntheit bescherte ihm das Kino. In Andrzej Wajdas Film Das gelobte Land über den dramatischen Aufstieg der Stadt Lodz zur Industriemetropole verkörperte er den deutschen Fabrikbesitzer Kessler. Im Wajda-Film Ohne Betäubung mimte er einen Starjournalisten am Ende seiner Karriere zwischen allen politischen Fronten und spielte mit dieser Hauptrolle auf das Leben des berühmten polnischen Reporters und Dokumentarschriftstellers Ryszard Kapuczynski an. Der Schauspieler Zbigniew Sapaciewicz starb gestern im Alter von 74 Jahren in Warschau. Durch seinen Tod sei er nicht Geschichte, sondern zu einer Legende geworden, erklärte Andrzej Wajda. Im Berliner Martin-Gropius-Bau gab es am gestrigen Abend eine Diskussionsveranstaltung unter dem Titel »Wie wurde man Parteigenosse, die NSDAP und ihre Mitglieder?« und wieder einmal war man sich einig, dass Parteieintritte ohne die eigene Unterschrift vermutlich nicht möglich waren. Weshalb der Publizist Sven Felix Kellerhoff sich zu folgendem Statement aufschwung.
Schön wäre es gewesen, glaube ich, wenn wir in dieser Debatte wenigstens einmal aus dem Mund eines Betroffenen einen Satz wie den folgenden gehört hätten. Ich zitiere, Herrgott nochmal, ich war damals 18, 19 oder 21 Jahre alt und ich war ein Dummkopf, aber jetzt nicht mehr. Das hat Jan-Philipp Remsmar gesagt in einem Interview im Rahmen der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Fall Jens und ich finde, er hat recht, wenn er diesen Mangel bedrückend nannte.
Sven Felix Kellerhoff im Deutschlandradio Kultur. Die größte rumänische Privatuniversität Spiro Haret, an der rund 2/3 aller rumänischen Studenten studieren, steht vor dem Aus. Sie darf auf Anweisung des rumänischen Bildungsministeriums derzeit keine neuen Einschreibungen für das Wintersemester vornehmen. Der Grund? Die Universität hat keine offiziellen Akkreditierungen für ihre 53 Außenstellen im In- und Ausland. Die rumänische Bildungsministerin Ekaterina Andronescu hat der Universität jetzt eine Woche Zeit gegeben, die fehlenden Unterlagen für die Akkreditierung einzureichen. Geschehe dies nicht, könne der Universität die staatliche Zulassung auch ganz entzogen werden, drohte die Ministerin. Um neue Studenten vor einer Einschreibung zu warnen, veröffentlichte das Bildungsministerium gestern im Internet eine Liste mit allen illegalen Außenstellen der Universität, darunter auch ein E-Learning-Zentrum in Berlin, das Ende Mai eröffnet wurde. In Bayreuth glätten sich die Wogen, meldet die Deutsche Presseagentur heute. Der Streik scheint so gut wie abgewendet. Am 22. Juli soll neu verhandelt werden. Und man ist zuversichtlich, dass man noch vor der Eröffnung der Festspiele am 25. Juli zu einem Tarifabschluss kommen könnte.
Das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk hören Sie jetzt gleich die Nachrichten und danach die Informationen am Abend. Die Kollegen beschäftigen sich darin unter anderem mit dem Sozialbericht und mit dem Bericht des Bundesamts für Strahlenschutz zu Asse 2. Am Mikrofon war Dina Netz. Einen schönen Abend.